Josef Heinz, ich möchte mit dir heute über deine Behinderung reden, wie deine Behinderung dein Leben gestaltet hat. Wenn man dich sieht, wenn man dich wahrnimmt, sieht man, dass du eine Gehbehinderung hast. Man hört aber auch, dass du eine wunderbare Stimme hast. Du hast also einen körperlichen Mangel und einen körperlichen Vorzug. Wie haben beide körperlichen Eigenheiten dein Leben gestaltet? Darüber möchte ich mit dir heute reden.
Das stimmt, ja. Das ist eigentlich so angegangen. In der Schule habe ich da überhaupt nichts gemerkt, dass da irgendwas schiefläuft. Ich bin ganz normal in eine normale Schule gegangen, nicht unter Behinderten. Und habe da aber nie irgendwo angeeckt oder so. Das hat es nicht gegeben. Ich habe dann in späteren Jahren, da war ich schon erwachsen, erfahren, dass mich eigentlich der Direktor damals in den 50er Jahren war das, in die Hilfsschule schicken wollte, in die Sonderschule, wegen der Behinderung. Und die Lehrerin hat dann gesagt, nein, das mache ich nicht, ich probiere es mal. Und dann habe ich einen Vorzug gehabt und dann sogar in der Hauptschule haben sie gesagt, ich soll ins Gymnasium gehen. Also da ist diese Schere zwischen Sonderschule und Gymnasium. Nur, weil man nach außen hin eine körperliche Einschränkung hat, hat er geglaubt, das geht auch der Kopf nicht. Scheinbar. Ja. Damals war das so. Das habe ich auch der Lehrerin zu verdanken, dass ich ein normales Leben, ein normales Schulleben führen konnte und dann heraus ins Leben. Und da hat man es dann schon gespürt. Da hat man diese Behinderung sehr wohl gespürt. Nicht im unmittelbaren Umfeld, aber im Berufsleben.
Ein Wahnsinn eigentlich. Ja, ja. Seit wann hast du deine Gehbehinderung? Ist das von Geburt an?
Von Geburt an, ja.
Warst du als Kind ungefähr genauso wie jetzt oder beweglicher?
Beweglicher, ich habe sogar im Garten hinten Fußball gespielt, also aber nicht im Verein oder so, ja, also so als Bewegungstherapie. Und ja, habe viel gemacht. Ich spiele heute noch Pilates, geht, weil man da am Tisch anlehnen kann. Aber Fußball ging nicht mehr, also das hat sich schon verändert.
Was hat sich an deiner Gehbehinderung im Laufe deines Lebens verändert? Wie hat sie sich verändert?
Naja, da war ich vielleicht selbst schuld. Mir haben immer die Leute gesagt, du, warum nimmst du keinen Gehstock? Warum tust du dich ja leichter beim Gehen? Ich bin sehr lange freigegangen, ohne Stock. Das hat funktioniert. Und ich habe mich nicht abgemüht, das ist ganz klar. Und die Leute hätten geglaubt, man tut sich mit dem Stock leichter. Das war vielleicht auch so, nur der Gleichgewichtssinn hat sich dann vollgestellt, sage ich jetzt einmal. Also es ist voller geworden und seitdem geht es eigentlich ohne Stock fast nicht mehr.
Seit wann verwendest du den Stock?
Also ca. 25 Jahre, schätze ich mal. Ich weiß wirklich nicht mehr.
Das heißt, der Stock behindert dich jetzt?
Ja, ich hätte nie wechseln sollen, dann wäre es vielleicht geblieben. Ist nicht schlimm, ja. Aber es ist halt optisch natürlich nur schlimmer dann. Wenn ich irgendwo hinkomme, aha, der ist behindert. Mich stört das nicht. Aber ich habe dann selber mal ein Video von mir gesehen und da bin ich erschrocken. Also ich denke mir, ich bin genauso erschrocken wie manche erschrecken, die mich nicht kennen und die mich sehen. Ich sage, nein, der ist ja behindert, wie geht's denn denen? Wir sprechen oft die Leute an der Straße an, kann ich ihnen helfen? Da freue ich mich drauf, wenn es notwendig ist. Das mache ich ja wirklich nur, wenn es notwendig ist.
Du hast gesagt, du warst erschrocken über das Video. Was hat dich erschreckt?
Der visuelle Eindruck. Das war für mich ja, schlimm. Ich denke, jetzt wundert mich nichts mehr, wenn mir die Leute sehen. Bei denen geht es genauso. Die sind negativ jetzt. Man erschreckt. Es ist einfach das Bild, das auftaucht, wenn man wohin kommt. Ja?
Das heißt, dein Selbstbild ist anders, wenn du dich im Körper fühlst, wie wenn du dich von außen siehst?
Genau. Die sind mir das Lustige. Ich fühle mich gar nicht behindert in dem Sinn. Ja? Also das ist jetzt praktisch ein Widerspruch. Ich fühle mich wirklich nicht behindert, obwohl ich es bin. Aber wenn ich mich dann sehe, dann ist das natürlich schlimm. Ist vielleicht so zu vergleichen, wie wenn man das erste Mal am Mikrofon sitzt, ist einem auch die Stimme fremd. Und ich glaube, so ist es auch mit der Gestik und mit den Körperbewegungen. Ich habe das nie gesehen von mir. Ich habe immer angenommen, das ist normal. Das ist es aber nicht. Das ist es nicht. Ja.
Du hast gesagt, dass du als Kind die Wahl gehabt hast zwischen Volksschule und Sonderschule. Das heißt, die Lehrerin oder der Direktor haben entschieden. Hat es da irgendeinen Test gegeben mit dir?
Nein. Sie hat gesagt, sie probiert es. Sie kann sich das nicht vorstellen, dass es nicht funktioniert. Hat funktioniert, ich habe einen Vorzug gehabt. Dann. Das hat mich dann gefreut. Und wie gesagt, in der Hauptschule war es dann so, ich habe damals A-Zug und B-Zug gegeben. Das war das Nächste nämlich. Zu meiner Zeit war noch keine Hauptschulpflicht. Und in der vierten Volksschulklasse ist dann der Lehrer zu meinen Eltern gekommen. Oder wie gesagt, die haben eine Vorladung bekommen. Der Bub muss in die Hauptschule. Der muss weitermachen. Damals hätte es noch die Volksschule bis zur 8. Stufe raufgegeben. Das ist dann eingestellt worden. Und bitte in den A-Zug, also wo auch Englisch war und wo die Hauptschule A-Zug gleich war mit der Unterstufe Gymnasium. Und in den dritten Klasse Gymnasium wäre dann der Umstieg möglich gewesen, wegen Latein, ins Gymnasium. Es ist dann nichts geworden, weil meine Eltern haben eine andere Schiene für mich vorgehabt. Da bin ich nie ins Gymnasium gegangen, aber es wäre möglich gewesen. Nur diese große Schere zwischen Sonderschule und Gymnasium ist schon sehr bedenklich.
Was haben deine Eltern für dich vorgehabt?
Wir haben eine Textilgeschäft gehabt in Judenau in der Nähe von Tulln. Und sie hätten halt gemeint, es ist einfacher für mich, es von zu Hause aus zu betreiben. Der Amtsarzt hat immer gesagt, sie haben eigentlich einen falschen Beruf, sie sollten einen sitzenden Beruf haben. Aber ja, das ist dann auch nicht so weitergegangen, wie wir glaubt haben, die Mutter ist plötzlich verstorben. Der Vater war schwer krank und ich war behindert. Wir haben das Geschäft dann noch so lala weitergemacht und dann ist noch das Problem dazugekommen. Wir haben eine Trafik dabei gehabt und da habe ich dann eine zweite vor die Nase hingesetzt bekommen und dann war es vorbei. Dann musste ich zusperren und dann war die nächste Instanz, wenn man so will, war die Pension und das war ganz schlimm. Da war es ist mir sehr schlecht gegangen, weil das wollte ich nicht. Ich war damals 34 Jahre.
Warum musstest du in die Pension gehen?
Ja, weil man nicht unterkommt. Da habe ich erstmals gespürt, dass es sehr schwierig ist, im Berufsleben Fuß zu fassen. Ich konnte ja nicht zum Beispiel den Beruf so ausüben, also so erlernen wie üblich durch die Berufsschule und so, das wäre körperlich nicht möglich gewesen. Jetzt habe ich das über eine Fernschule gemacht. Wie gesagt, das war ja nur spezifisch aufs Geschäft ausgerichtet und ich konnte ja gar nicht den Beruf, den ich eigentlich zu Hause ausgeübt habe, irgendwo in einem Geschäft ausüben, weil ich ja nicht so lange stehen konnte. Das ist in Judenau gegangen, weil das nicht dauernd war. Ja. Aber in den normalen Geschäften, wenn man heute in die Geschäfte reinschaut, die stehen alle den ganzen Tag rum. Das ging von der Behinderung her ja nicht. Das hat eben auch der Amtsarzt gemeint, ich sollte einen sitzenden Beruf ausüben. Ja. Das war dann auch nicht so leicht.
Das heißt, deine Eltern wollten dir etwas Gutes tun, indem sie dir das Geschäft vermacht haben?
Genau, sie haben gemeint, geglaubt, dass das für mich leichter ist. In Wahrheit, es gibt einen schönen Spruch, das hat mir ein Musikprofessor gesagt, das war mein geistiger Vater eigentlich, der gesagt hat, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und die haben das wirklich gut gemeint. Ich weiß auch nur, das hat mir dann, da war ich auch schon erwachsen, eine Dame gesagt, dass meine Mutter, wie die Schulmesse begonnen hat, das erste Mal in die Schule gekommen bin, mit 6 Jahren, war die Schulmesse und da ist sie hinten gestanden und hat geweint, weil sie nicht gewusst hat, wie es weitergeht. Ne? Es war eben diese Situation, der Direktor hat gesagt, ich muss in die Sonderschule, sollte in die Sonderschule. Und die Lehrerin hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Das war wahrscheinlich da diese Situation, wo sie auch nicht gewusst hat, wie es mit mir weitergeht. Ne?
Hast du eine Behinderung, die von Geburt an besteht?
Ja, wie gesagt, ich habe es eilig gehabt, ich war mit 6,5 Monaten bereits auf der Welt. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen eingebremst, weil ich bin im Leben dann zu langsam. Also wo ich zuerst so schnell war, bin ich jetzt zu langsam, sage ich immer. Ja. Das gleicht sich irgendwo im Leben aus. Aber ich muss auch sagen, mein Lebenstraum war immer Radio zu machen. Und ich habe, damals war ich ein Kind, ich weiß nicht, da war ich 8 Jahre, und seit 57, glaube ich, gibt es die Autofahrersendung, die ist dann leider eingestellt worden, nach über 40 Jahren. Und die habe ich immer zu Hause nachgemacht. Mit Mikrofon, mit habe ich das am Radio angesteckt hinten und ich habe da Sendungen produziert, da war ich so 8 Jahre alt. Ja. Also das war schon immer mein Lebenstraum und da bin ich auch dran geblieben. Das hat auch funktioniert. Ja. Weil da ist ja die Behinderung keine Behinderung in dem Sinne.
Das ist ja dein Vorzug, von dem ich vorher gesprochen habe, dein körperlicher Vorzug. Wie hast du mit deiner Stimme gearbeitet? Also du wolltest mit 8 Radioreporter werden, bist das aber dann mit 15 nicht geworden. Wie ist es weitergegangen mit deiner Stimme?
Naja, das war nicht Reporter in dem Sinn, sondern ich wollte einfach moderieren. Schon eine Reportage natürlich, das war dann der nächste Schritt. Ich habe mir vom Radio geträumt, das war's. Ja. Naja, ich habe dann... Das muss ich auch dazu sagen, ich habe sehr viele Fähigkeiten gehabt, also quasi als Ausgleich zur Behinderung, die aber nicht gleich immer umsetzen konnte. Das erste war einmal dann, dass ich einmal eine Gesangsausbildung gemacht habe, bei der Lucia Nistler unter anderem, die dann im Phantom der Oper bekannt worden ist mit der Rolle der Christine.
Wann war das?
Da habe ich begonnen, Moment, das muss ich mal nachrechnen, 35 Jahre ist das schon her circa. Ja, und dann habe ich weitergemacht und bei verschiedenen anderen, also ich habe dann keine Zeit mehr gehabt. Unter anderem dann auch, wie ich dem das Geschäft zusperren musste, das war 1987, war ich in so einem Gebetskreis in Tulln mit dem Dächernd und der hat gesagt, du hast eine gute Stimme, willst du nicht sprechen machen? Sag ich, das ist eigentlich mein Traum seit jeher. Ne? Sagt er, da gibt es in St. Pölten das Karussell, die suchen Sprecher. Und hat das vermittelt, hat dort angerufen, die hat er gekannt und ich gesagt, ja, ich soll kommen. Hab dort vorgesprochen und er gesagt, ja, jetzt machst du mal die Ausbildung, die Sprecherausbildung. Und Journalistenausbildung habe ich damals gestrichen, weil das hat sich nicht vereinbaren lassen. Da war irgendwas mit dem Termin. Und habe dann die Schule nachgemacht in der Stöbergasse. Das ist natürlich heute gut, wenn ich sage, in der Stöbergasse, das wirkt. Ne? Und das war auch, mittlerweile ist leider Gottes Karussell eingestellt worden.
Was ist das Karussell?
Das Karussell war eine Zeitschrift zum Zuhören. Das war eigentlich eine Trainingsplattform. Wir haben dafür Blinde und Sehbehinderte quasi, naja, eine Zeitschrift gestaltet, aber halt nicht zum Lesen, sondern zum Zuhören. Man hat damals geglaubt, dass St. Pölten einen Privatsender bekommt, vor allem der Bischof. Das ist aber dann nichts geworden. Und diese Plattform ist dann, diese Trainingsplattform, die es eigentlich war damals zu diesem Zeitpunkt, ist dann weitergeführt worden. Insgesamt 23 Jahre, also fast ein Vierteljahrhundert, hat es diese Zeitung dann gegeben.
Das war deine Berufstätigkeit praktisch?
Nein, weil das war auch ehrenamtlich. Außerdem darf ich ja neben der Pension nichts verdienen. Ehrenamtliche Sachen darf ich machen, weil da ist ja kein Aufwand. Also der Aufwendungen ist okay, aber kein gewinnorientiertes.
Das heißt, mit 34...
Die Tätigkeit, ja.
Mit 34 wurdest du in die Pension geschickt oder hast selber drum angesucht und das als die beste Möglichkeit erachtet?
Ja, ich müsste ansuchen, weil es keine anderen Möglichkeiten gegeben hat. Also ich war praktisch gesperrt. Ne? Wo hätte ich hin sollen? Also jetzt umschulen mit 34 war auch schwierig. Der Vater war krank, der wollte das auch nicht, weil er war dann allein. Ne? Also es war ganz schwierig, da wieder Fuß zu fassen im Berufsleben, weil ich ja nicht wirklich im Berufsleben war. Also nicht draußen in der Welt draußen. Ich war bei mir in meinem Bereich tätig, aber nicht wirklich in der Wirtschaft draußen. Das war für mich, da war ich wirklich sehr weit unten, sehr tief. Da war ich sehr bedrückt und gesagt, jetzt habe ich so viel gemacht und stehe wieder. Ne? Das hat aber, wie gesagt, es geht oft eine Tür zu und dann geht die nächste auf und das war dann entsprechend prinzipiell. Ne? Also das konnte man so eigentlich mein Lebenstraum erfüllen. Das sind so die Wege, die sind manchmal sehr schmerzlich, aber man kommt dann auf Umwegen doch vielleicht dorthin, wo man hin soll. Ich glaube auch, dass es zu einem hohen Prozentsatz kann man das Leben gar nicht beeinflussen. Ich glaube, das ist nur ein ganz geringer Prozentsatz, wo man selber das steuern kann. Man merkt das, glaube ich, gar nicht. Sondern man wird einfach dorthin geführt, wo man sein soll. Spüre ich so, ich glaube, das ist so. Zumindest bei mir.
Hast du versucht, eine Umschulung zu bekommen, wie du 34 warst? Oder hat man dir von vornherein gesagt, geht nicht, gibt's nicht?
Naja, ich habe diese Schulungen schon gemacht, Sprechen und so, das schon. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Mein Vater war dann nicht sehr begeistert, wenn ich was mache. Das muss ich mir dazu sagen. Die ist jetzt nicht, sind beide schon verstorben, schade drum, aber die schauen mir sich jetzt vor und zu. Die wissen genau, was ich mache. Die haben immer gesagt, ich kann es jetzt sagen, er hat gesagt, wenn du was machst, dann geh ins Heim. Also wenn ich mich irgendwie weiterentwickeln soll, beruflich, dann packt er seine Koffer und marschiert. Na, das war natürlich für mich dann schwer.
Das war sein Druckmittel, um dich zu hindern?
Ja, das war vielleicht mehr Behinderung als andere. Interessanterweise, aber er war dann natürlich schon schwer krank und auch unter anderem im Krankenhaus und da habe ich ihn einmal besucht. Ich bin alle Tage dann eingefahren, also das war nicht so weit weg von mir. Und der Bettnachbar sagt dann, also er ist ganz stolz auf mich, dass ich diese Sachen mache, da war ihm dieses Karussell gerade aktuell. Ne? Das hat er hat das nie erwähnt. Wenn zum Beispiel was nicht funktioniert hat, dann war er da. Wenn was funktioniert hat, war das selbstverständlich. Aber es hat nicht funktioniert, bumm. Ja. Da hat er sich gemeldet und das war gigantisch, er hat nie was gesagt. Ich habe das über andere dann erfahren, dass er auf diese Tätigkeit, was ich da gemacht habe, da war er sehr stolz drauf. Ich bin da sicher, dass er es auch jetzt ist, obwohl er nicht mehr da ist. Ja.
Das heißt, du hast dich von deinem Vater behindert gefühlt?
Ja, schon. Also, naja, er hat mich behindert, sagen wir so. Das ist, man soll sich ja nicht behindern lassen. Man muss ja gar nicht behindert sein, um behindert zu werden. Da gibt es ja diese, wenn man gemobbt wird am Arbeitsplatz, ist ja, da wird man auch behindert. Behindert zu werden ist viel schlimmer, als behindert zu sein. Sag ich mal, die Behinderung kann man irgendwie ausgleichen. Aber wenn man dann von Umfeld her behindert wird, das ist viel schlimmer. Ich glaube, dass meine Eltern mehr Probleme gehabt haben mit der Behinderung wie ich selber. Habe ich oft den Eindruck gehabt. Weil ich, wie gesagt, so paradox das klingt, ich fühle mich gar nicht behindert in dem Sinn. Nur, dass ich behindert werde, das habe ich öfter.
Haben sich deine Eltern für dich geniert?
Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, das hat mir meine ehemalige Chorleiterin gesagt, die mittlerweile auch schon verstorben ist, dass er unbedingt ein Kind wollte und das hat nicht gleich funktioniert. Und dann ist meine Mutter schwanger geworden und das Kind war behindert. Vielleicht war das für ihn das große Problem. Weil unbedingt ein Kind wollte und das Kind war dann schlussendlich behindert. Also vielleicht hat er sich schuldig gefühlt oder so. Das könnte auch sein, das weiß ich nicht.
Hast du Geschwister?
Leider nein. Ich habe mir immer eigentlich eine Schwester oder einen Bruder gewünscht, aber da haben sich meine Eltern dann nicht mehr drüber getraut. Die haben die Angst gehabt, dass das zweite auch wieder behindert ist. Ne? Obwohl der Arzt gesagt hat, das ist nicht genetisch bedingt. Das war halt. Und das muss nicht beim nächsten Kind genauso sein.
Wie du die Gesangsausbildung gemacht hast? Ja. Du wurdest auf dein Talent hingewiesen, aber hat man dir gesagt, du sollst mehr daraus machen?
Erst jetzt einmal. Die Luzi hat schon gesagt, du wirst deinen Weg machen. Und das ist mir jetzt passiert. Wir haben am vergangenen Freitag ein Konzert gehabt. Singerei hat es geheißen. mit 3 verschiedenen Chören in Unterwaltersdorf. Es gibt so viele da unten bei mir. Bei einem singe ich selber mit. Und der andere Chorleiter singt im Staatsopernchor in Wien. Und jetzt ist traurigerweise ein Kollege ausgefallen, weil der Schwiegervater verstorben ist. Jetzt konnte der nicht mitsingen. Jetzt hat mir der einen Tag vorher angerufen, ob ich nicht für den einspringen will bei seinem Chor. Und ob ich da nicht mitsingen möchte. Sag, du, mach ich gern. Ne? Nur, ich konnte die Stücke nicht. Jetzt musste ich die Stücke am Nachmittag, am Freitag einstudieren, innerhalb einer halben Stunde. Dann haben wir oben da nochmal so eine Verständigungsprobe und dann beim Konzert haben wir es gekommen. Das hat funktioniert. Also da war ich schon happy. Vor allem war ich happy, dass er an mich gedacht hat. Die haben sich da zusammengesetzt, die zwei Chorleiter. Wem nehmen wir jetzt? Und da hat die meine Chorleiterin gesagt, du, sag das einfach in Josef, frag ihn einfach, der kann das quasi. Ja? Das hat er mir dann auch gesagt. Und das hat auch funktioniert. Da hat man also auch schon einmal den Vorschlag gemacht, ich soll in der Staatsoper vorsingen.
Und?
Naja, es gibt eine Oper, ich kann jetzt nicht sagen, welche das ist, wo die Chormitglieder Behinderte spielen. Bei mir wäre es auch gar nicht einmal spielen, ich brauche nur auf die Bühne und das würde funktionieren. Ja, weiß ich nicht, ich muss es mal probieren, aber...
Was hindert dich daran?
Naja, da ist jetzt
was schon ein bisschen... Was dich?
Da behindere ich mich jetzt, glaube ich, selber ein bisschen. Das, ja, natürlich wäre das toll. Ne? Aber ich weiß nicht, ob das... Ich bin ja fast 60, ich wäre nächstes Jahr 60 und ich weiß nicht, ob das dann funktioniert, ob man in dem Alter noch rankommt. Ne? Aber wie gesagt, das war toll. Und da denke ich oft an die Luzi, die damals bei der Ausbildung gesagt hat, du wirst deinen Weg machen. Das war dann auch so. Da war die Behinderung eigentlich egal. Ich habe bei vielen Chören schon mitgesungen, ausgeholfen oder eingeladen worden. Und die haben sich da wirklich, also auf innere Schock mal Haxen ausgerissen, ja, dass das alles funktioniert. Und das ist auch heute so. Die stellen einen Sessel hin, die stellen einen Notenständer hin, dass ich es leichter habe. Und ich brauche nur singen. Du brauchst ja nichts kümmern, du brauchst nur singen, Josef. Dann passt das. Ja. Und das ist das, was mir natürlich schon sehr aufbaut. Das war zum Beispiel, das muss ich auch dazu sagen, ich war dann so motiviert, dass ich wirklich an diesem Nachmittag, also dann bei der Aufführung natürlich schon, aber am Nachmittag keinen Stock gebraucht habe, weil ich so motiviert war, dass ich freigehen konnte. Also ist das Freigehen vielleicht auch wieder ein psychologisches Problem, ein psychologischer Punkt, der, wenn sowas funktioniert, dann bin ich so motiviert, dass alles funktioniert prinzipiell, ja, trotz der Behinderung. Und das ist dann schön. Ich sag's nur mal, Behinderung kann behindern, aber ich habe so viele andere Fähigkeiten als Ausgleich, dass man das gar nicht so wahrnimmt, wirklich. Ja? Sondern man ist einfach happy, man ist glücklich. Ja? Und ja, also das sind so Dinge, die man dann unheimliche Freude bereiten, dann merkt man die Behinderung gar nicht. Also wie gesagt, ich fühle mich nicht behindert. Ja?
Es gibt ja die These von Markus Hengstschläger, dem Genetiker, der sagt, dass Österreich besonders darauf herumreitet, dass wir unsere Schwächen als Schulkinder ausbügeln müssen. Wenn wir in Mathematik einen Fleck haben, einen Fünfer haben, müssen wir unbedingt Mathematik strebern. Und dass wir vielleicht in den Sprachen begabt sind oder in der Kunst begabt sind, spielt dann keine Rolle. Dann müssen wir unsere Begabung vernachlässigen, um die Schwächen auszubügeln.
Naja, das sehe ich ein bisschen anders. Ich sage, man sollte eigentlich die Stärken hervorkehren, die Schwächen sind ja nicht wichtig. Man sollte die Stärken herholen, dann werden die Schwächen auch besser. Zumindest die ist so.
Das sagt ja genau Markus Hengstschläger, dass es so sein soll. Man soll die Stärken betonen, statt die Schwächen auszubügeln.
Das habe ich jetzt missverstanden, ja.
Aber in Österreich läuft es umgekehrt. Man reitet auf den Schwächen herum, statt die Stärken zu betonen.
Ja, darum habe ich so richtig verstanden. Das ist auch, an das der Hengstschläger sagt, das ist auch meine Meinung. Also, weil das bringt ja nichts, wenn man auf die Schwächen herumreitet, ja, dann kommt man nicht weiter. Man kann das natürlich verbessern. Aber wichtig ist einmal, sich an den Stärken zu orientieren. Kann man die Schwächen besser ausgleichen. Natürlich hat die Schwächen jeder. Aber wenn ich die Schwächen herauskehre, das ist nicht gut. Das bringt nichts.
Was behindert dich denn beim Ziel, Moderator zu sein, mehr Moderator zu sein oder Radioreporter zu sein?
Naja, das ist eine andere Geschichte jetzt. Natürlich habe ich einiges noch vor. Ja. Ich habe nur im Moment ist es so, ich bin da mit meiner Freundin eingestiegen in Network Marketing. Darf ich auch nicht selbst machen, weil ich ja nicht dazu verdiene. Aber sie darf es machen und ich kann mitmachen. Und das ist bis jetzt ein bisschen Einstiegssache und dann geht es normal weiter. Das ist auch eine interessante Geschichte, wenn man da mit Menschen beisammen ist, Menschen weiterführt, dass sie sich weiterentwickeln können und erfolgreich werden, dann ist man auch erfolgreich. Und das ist jetzt die zweite Schiene, aber wie gesagt, Radio ist Lebenstraum. Das bleibt und wird sicher demnächst wieder mehr werden. Ja.
Du bist fast 60, sagst du?
Ja.
Ja, es wäre eigentlich Zeit, den Lebenstraum zu erfüllen.
Ja, das hat schon begonnen. Also wir sind jetzt dran. Ja, natürlich, das muss ich auch sagen, ich fühle mich nicht so alt, wie ich bin. Ja.
Du kannst auf ungefähr 40 Jahre Geschichte des Umgangs mit Behinderung zurückblicken oder eigentlich 50 Jahre Geschichte oder 55 Jahre Geschichte, die dir bewusst sind.
Ja, ja, genau.
Was hat sich denn geändert in diesen 55 Jahren?
Ja, wie gesagt, als Kind habe ich ja nie das Gefühl gehabt, irgendwie ins Eck gestellt werden zu werden. Das war absolut nicht. Also die Schülerkollegen waren super, ja. Und auch die Lehrer. Das war, wie gesagt, nur im Berufsleben selber, in der Zeitspanne, wo andere im Berufsleben steht, da habe ich schon gemerkt, dass es eben nicht funktioniert. Aber verändert hat sich eigentlich nicht sehr viel. Es ist praktisch gleich geblieben. Ne? Weil das konnte ich konnte das nicht verändern. Dass ich nicht wirklich im Berufsleben Fuß fassen konnte. Ne? Das konnte ich nicht.
Nicht für dich. Ich meine nicht für dich, sondern überhaupt. Wie ändert sich der Blick auf behinderte Menschen?
Ja, wie gesagt, also in der Gesellschaft habe ich auch nie ein Problem gehabt. Die Gesellschaft hat mich schon immer akzeptiert. Also da gibt es nicht irgendwie, dass man so ausgegrenzt wird. Also zumindest mir ist das nicht passiert. Wobei das anderen vielleicht sicher passiert, dass sie ausgegrenzt werden. Wie gesagt, im Berufsleben da schon, aber so in der Gesellschaft selber nicht. Das hat sich schon verändert. Ja. Das ist ja heute vielleicht anders wie vor 50 Jahren, sage ich mal. Das hat sich sicher geändert, wenn du das jetzt meinst damit.
Das Stigma Behinderung, das meine ich jetzt. Dass es ein Stigma ist, eine Behinderung zu haben. Dass es ein Stigma war, eine Behinderung zu haben.
Schon. Es war eine Zeit lang, wo ich wirklich sehr verzockt war, weil ich das nicht umsetzen konnte. Ja. Man muss da auch Geduld haben, die habe ich Gott sei Dank, und bin aber auch stur in der Hinsicht. Wenn ich mir was vornehme, dann setze ich es um. Ja. Und wenn es so lange dauert, das ist gut so, weil sonst wird man ja irgendwann dann abstürzen. Nein, Stigma ist es schon, ja. Das würde ich schon so sehen.
Meine Großeltern hatten ein behindertes Kind. Also meine Tante hat eine Behinderung. Da ist es oft passiert, dass sie sie nicht gern mitgenommen haben oder dass mein Großvater sie nicht gern mitgenommen hat zu Ausflügen. Meine Großmutter schon. Aber er wollte nicht so gern mit seiner behinderten Tochter gesehen werden.
Na, das war bei mir nie. Also im Gegenteil. Ne? Da hat man versucht, das war auch so, da haben meine Eltern immer versucht, ich konnte natürlich nicht in den Kindergarten. Das war damals auch keine Pflicht. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich glaube, sogar Pflicht jetzt der Kindergarten. Das war damals nicht der Fall. Da waren nicht die Kinder bei mir, ja? Weil ich nicht so raus konnte. Aber ich war immer, also wie du sagst, also das ist mir Gott sei Dank nicht passiert, dass jetzt zum Beispiel meine Eltern nicht mit mir wohin gegangen sind. Das war nicht.
Wie ist es denn mit Frauen?
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Da habe ich immer ein Problem gehabt. Das Problem habe ich jetzt unter Anführungszeichen, weil da war ich glaube ich selber schuld. Ich war zu gehemmt. Ich habe mir immer gedacht, irgendwas stimmt nicht. Dann habe ich mal gesehen, mein Video gesehen habe, und dann bin ich erschrocken. Ich denke mir, alles klar. Ne? Das kann ich mir dann vorstellen, dass da eine Frau auch erschrickt. Und das hat sehr lange gedauert. Ja. Und jetzt habe ich eine Beziehung, aber die halt sehr nicht so eng ist, ja, sagen wir mal so. Das fehlt dann schon ein bisschen, aber ich bin froh, dass es so ist. Aber das ist ein gutes Stichwort. Ja. Das war ein großes Problem. Und ist wahrscheinlich auch heute noch.
Wann hast du denn dieses Video über dich gesehen?
Vor 20 Jahren circa war das.
Gut, da warst du auch schon 40. Was war zwischen 15 und 40?
Ich war zum Beispiel früher andere Frisur gehabt, viel strenger. Ja. Ich viel strenger gewirkt, viel ernsthafter gewirkt als heute. Heute bin ich eher lockerer. Ja. Das war, glaube ich, auch mit der Grund. Ich war früher in jungen Jahren viel ernster wie jetzt. Zu wenig locker, zu verkrampft, zu gehemmt eigentlich. Und das hat sich schon in die Beziehungen ausgewirkt. Das hat nicht funktioniert.
Das heißt, du warst dir deiner Behinderung bewusst, dass das ein Manko ist in deiner Beziehung?
Nein, eigentlich nicht. Interessanterweise. Ich habe nur dann, weil ich das Video gesehen habe, dann habe ich mir gedacht, aha, das ist wahrscheinlich der Grund. Also, ich kann es jetzt nicht wirklich sagen. Es ist interessant. Ich habe mich, wie gesagt, auf der einen Seite nicht wirklich behindert gefühlt, das ist auch heute so. Aber auf der anderen Seite natürlich sieht man dann schon, dass irgendwas nicht weitergeht. Vor allem in Beziehungen. Ne? Wobei ich eigentlich ein Mensch bin, der Beziehung braucht. Intensive Beziehung mit wo es warmherzig zugeht, wo man die Nähe vom anderen spürt, das ist für mich unheimlich wichtig. Ne? Das ist bei meiner Freundin nicht ganz so, weil sie ein bisschen, die ist allgemein ein bisschen distanzierter. Ne? Das ist jetzt übertrieben, distanziert ist man in der Beziehung nicht, aber es ist nicht so kuschelig, sage ich mal, wie es vielleicht normal sein sollte in einer Beziehung. Aber das liegt wahrscheinlich an mir. Also zumindest von den früheren Erfahrungen her, den Jahren durch, wie ich jung war zum Beispiel, konnte ich schwer tanzen, eher noch die langsamen, man sagt in Wien, die Lamurhatscher, das wäre noch gegangen, weil man das ja nicht allzu viel bewegt, aber das ist natürlich, da wäre zum Beispiel schon der erste Kontakt sein zum anderen Geschlecht, und das war bei mir ein bisschen schwierig, weil es eben nicht machbar war. Ne? Da hat meine Mutter immer gesagt, naja, wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen, das habe ich übrigens auch dann gemacht, mit 11 Jahren, habe ich den fast vergessen. Das war auch ein Hinweis von der Musikschuldirektorin in Tulln, wo ich da war ich so 8, 9 Jahre alt, einfach einmal ganz locker die Musikkapelle Tulln dirigiert habe. Und da hat die gemeint, der ist doch musikalisch, da müssen wir da was machen. Da habe ich dann mit 11 Jahren dann begonnen, Klavier zu spielen. Und da hat meine Mutter gesagt, naja, wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen, da gibt es ja das Lied. Ne? Aber das hat sich eigentlich nicht so ausgewirkt, interessanterweise. Ja. Aber ja, das war vielleicht ein Punkt, der nicht funktioniert hat, nicht wirklich.
Du hast gesagt, es gibt so etwas wie ein Schicksal, das Leben ist etwas vorbestimmt.
Ja.
Das Leben ist vorbestimmt. Nehmen wir mal an, es ist nicht so.
Mhm.
Um den Gedanken durchzuspielen, was würdest du denn jetzt anders machen, wenn du dein Leben neu leben könntest, zu dieser Zeit, wo du gelebt hast?
Von Kind weg oder?
Von Kind weg.
Naja, bestimmter. Ich war vielleicht ein bisschen zu unsicher immer. Jetzt würde ich einmal einfach drauf pfeifen, auf gut Wienerisch. Irgendwo war wahrscheinlich die Behinderung im Hinterkopf. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Aber heute würde ich sicher anders machen. Ja. Ich würde mich da nicht behindern lassen vor allem. Ich würde den einfach durchmarschieren. Ja.
Was würdest du anders machen?
Ja, einfach nicht behindern lassen. Wenn die jetzt, wir müssen das machen, das war immer so ein Standard so zu meinen Vatern, und irgendwann war ich dann besen und habe gesagt, naja, wie jeder andere auch. Also das würde ich mir nicht mehr aufoktroyieren lassen, sagen wir, dann würde ich das durchziehen einfach. Ob das jetzt jemand passt oder nicht, das wäre mir dann eigentlich egal. Jetzt würde, wenn ich es nochmal beginnen könnte, würde ich es anders machen, aber ich würde sicher wieder im Studio sitzen, ganz sicher.
Vielleicht mit 20 schon?
Ja, sicher, nur das gibt es ja junge Moderatoren, natürlich. Aber ja, wie gesagt, das Leben ist ja noch nicht zu Ende. Ich habe noch sicherlich ein paar Jahre vor mir. Da kann man noch mal ein bisschen was verändern und ein bisschen was neu dazu machen.
Siehst du bei Menschen, die du kennst, die eine Behinderung haben, auch, dass es so gelaufen ist, dass sie von ihren Eltern behindert wurden, von sich selber behindert wurden, von den Umständen behindert wurden, mehr als die Behinderung selber war?
Nein, also sicher nicht. Ich kenne da einige Fälle, wo die Eltern genau das Gegenteil gemacht haben. Die haben darauf gedrängt, das ganz normal zu machen wie jeder andere auch. Das hat mich fasziniert. Bei mir, ich bin vielleicht ein bisschen zu, eine Verhärschung ist jetzt der falsche Ausdruck, man versuchte, die Steine aus dem Weg zu räumen. Ich glaube, ein Behinderter müsste strenger angefasst, bewusst jetzt sage ich das, strenger angefasst werden wie ein anderer, weil er es dann im Leben auch schwerer hat. Bei mir war das so, in bester Absicht muss ich dazu sagen, die haben versucht, mir wirklich das Leben sorgenfrei zu halten oder die Steine aus dem Weg zu räumen. Das ist schlecht. Weil dann kann man sich schwer durchsetzen im Leben. Ich glaube, das war der Punkt, wo ich dann ein bisschen zu gehemmt war, wie komme ich da jetzt über die Schwelle drüber. Andere Behinderten, die habe ich gesehen, dass die das einfach durchziehen. Der ist einfach angenommen worden und dann hat das auch funktioniert.
Hat das dann auf dich einen Einfluss gehabt oder einen Eindruck, dass jemand einfach durchgezogen hat, was er wollte oder sie wollte?
Natürlich. Das waren schon so ein bisschen so die Stimulation, dass ich das vielleicht auch mal durchziehe. Da bin ich dann auch wieder ein bisschen behindert worden, weil dann hat immer geheißen, nee, wie willst du das machen? Wie ich dann älter war, habe ich gesagt, na gut, wie jeder andere auch. Weil ich der Ansicht bin, eine Behinderung ist ja nicht so schlimm oder muss ja nicht so schlimm sein, bei mir ist es nicht so schlimm, dass ich es nicht machen kann. Ich meine, natürlich muss ich wissen, was geht und was nicht geht. Also, soweit muss man, glaube ich, schon klar sein, dass ich heute nicht einen Berg raufkraxel oder sonst irgendwas mache. Das funktioniert nicht. Ich kenne meine Grenzen, aber ich weiß auch, dass wesentlich mehr geht, als seinerzeit gegangen ist, unter Anführungszeichen.
Okay, danke.
Gut, gerne, Margarete, hat mich gefreut.
Danke für das Gespräch.
Und ich habe mich gefreut, dass ich mal über mein Leben ein bisschen sprechen konnte.
Ich bedanke mich bei dem Techniker Gerald Palli und am Mikrofon war Margarete Indl.